Herzlich willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
Ja, und hier sind wir wieder, Wahnsinn, schon in der 1. Augustwoche bei der neuen Ausgabe. Obwohl es in Wien so schön ist und ich auch gerade auf meiner sonnigen morgendlichen Terrasse sitze, reisen wir heute wieder weit. Heidi, wo bist du gerade? Warst du schon auf Sommerurlaub? Fährst du noch? Und was ist heute in deinem Retail-Kofferchen und an welche Destinationen geht es?
Hallihallo, guten Morgen. Ja, ich habe heute schon gesehen, unsere Reise geht ganz international auf verschiedenste Kontinente. Das ist total super. Zumindest reise ich jetzt diese Woche dann virtuell, wenn man so will, oder geistig. Ja, bei mir geht es heute um Themen, wo zum Beispiel ein neuer Store in Schweden eröffnet wird, in Graz, in meiner Heimatstadt, oder auch in Düsseldorf ein Konzept aus München mit Produktionsstätte Portugal. Und ja, bei dir schaut es ja dann viel mehr aus, weil deine Reisekofferchen sind länger gepackt und wahrscheinlich größer. Und das macht heute die Spannung aus in unserem Podcast. Um auf deine Frage zurückzukommen. Ich sitze in Wien, bleibe jetzt auch noch in Wien, also werde jetzt da in nächster Zeit ein bisschen in Österreich herumfahren, aber nichts Großartiges, also sprich über längere Tage, sondern werde dann, wenn alle wieder zurückkommen, dann ist meine Zeit, dann werde ich ein paar Tage ins Ausland fahren und darauf freue ich mich schon.
So machst du es richtig, Heidi. Und in unserem schönen Wien kann man den Sommer ja auch so richtig gut genießen.
So ist
und
es.
wie du es auch richtig gesagt hast, ich habe zwar auch ein Handgepäckköfferlein, weil wir schauen in unserer letzten Kategorie, und zwar im Retail Gossip, dann nach Paris, was da Lustiges eröffnet hat. Und fahre auch oder fliege nach Berlin. Naja, fahren kann man auch von Wien circa 6, 6,5 Stunden, geht auch. Dann muss ich mich aber wirklich in den Flieger schmeißen, denn es geht nach Südkorea und nach Indien. Und ich würde sagen, wir lassen keine Zeit mehr verstreichen und starten direkt mit unserer ersten Kategorie.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und wie angekündigt, starten wir in Berlin. Wir haben öfters über Zalando auch berichtet in der Vergangenheit und jetzt dachte ich mir, es ist mal wieder interessant, auf aktuelle Zahlen und Ergebnisse zu schauen. Und zwar der Online-Modehändler hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 deutliche Fortschritte beim Ergebnis gemacht. Das war auch zu erwarten, denn einige Sparmaßnahmen auch stattgefunden haben. Der Umsatz allerdings, der verfehlte das entsprechende Vorjahresniveau ganz knapp. Letzte Woche Dienstag wurde ein Zwischenbericht veröffentlicht, worauf sich der Umsatz in den ersten 3 Monaten auf 2,24 Millionen Euro belief und damit sank er im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,6%. Das Bruttowarenvolumen stieg hingegen um 1,3% auf 3,27 Milliarden Euro. Ja, wie schaut es insgesamt bei den Kunden aus? Ne? Also das Unternehmen gibt bekannt, dass es weniger aktive Kundinnen und Bestellungen als im Vorjahreszeitraum hat. Die durchschnittliche Warenkorbgröße wuchs allerdings und zwar von 57,3 auf 60,4 Euro. Ja, wie schon vorhin auch erwähnt, dieses Ergebnis konnte der E-Commerce-Spezialist dank der erfolgreichen Sparmaßnahmen verbessern. Das EBIT erreichte eine Höhe von 28,3 Millionen Euro. Nachdem der Konzern im Auftaktquartal 2023 noch einen entsprechenden Fehlbetrag von 0,7 Millionen Euro hinnehmen musste. Und der Nettoverlust, der im Vorjahreszeitraum bei 38,5 Millionen Euro gelegen hatte, verringert sich auf 8,9 Millionen Euro. Ja, das ist schon ordentlich. Wie haben die das jetzt gemacht? Also das Unternehmen erklärt, dass das auf die niedrigeren Logistikkosten und auch ein erfolgreiches Bestandsmanagement zurückzuführen ist, was dann entsprechend die Bruttomargen auch verbessert. Also, es geht in die richtige Richtung. Was man jetzt auch so liest, die Analysten oder das Unternehmen auch selbst haben jetzt die Prognosen für das laufende Jahr jetzt nicht angehoben. Die bleiben am angekündigten Niveau. Und auch die Finanzchefin, die bei Zalando tätig ist, die hat angekündigt, dass ihr Vertrag auslaufen wird und nicht mehr sie den nicht verlängern werden wird. Auch interessant, das weiter zu beobachten. Und wenn es da weitere News gibt, werden wir da auch berichten.
Ja, in meiner ersten Meldung dreht sich heute alles um LVMH und um Bernard Arnault. Das ist ja der Vorstandsvorsitzende von LVMH. Der hat Berichten zufolge eine persönliche Beteiligung an Richemont getätigt. Das ist ja der Schweizer Luxusgüterkonzern und das Mutterunternehmen von Cartier und Alaïa zum Beispiel. In einem Interview betonte Arnault, dass diese Beteiligung nichts mit der Unternehmensstrategie von LVMH zu tun habe. Dieser Schritt, ja, erfolgte inmitten von schwierigen Finanzergebnissen von LVMH, die ja im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatzrückgang von 1% und einen Gewinnrückgang von 14% verzeichnen mussten. Die Beziehung zwischen Arnault und Johann Rupert, der Hauptaktionär von Richemont, ist ja eine sehr positive Beziehung und ja, die sind gut bekannt, haben eine gute Beziehung, er werde nichts gegen ihn unternehmen, hat er betont. Ja, die Aktien wurden von seinem Portfolio-Manager gekauft und es ist ja nur ein kleiner Anteil, also dieses 1% von Richemont und er ist natürlich darüber sehr glücklich. Er hat mit, also Arnault sagt über Rupert, er hat mit Richemont, Cartier und Van Cleefs etwas Fantastisches geleistet. Er ist unabhängig und wolle auch sicher unabhängig bleiben. Und das findet er super nach seiner Aussage. Diese Beteiligung hatte natürlich auch Fragen aufgeworfen über die künftige Dynamik im Luxussektor. Beide Unternehmen sind ja im Schmuckmarkt sehr stark vertreten und haben ja die jüngsten Ergebnisse von LVMH weltweit unterschiedliche Performances geliefert mit einem Wachstum in Europa, den USA und Japan, aber in Asien, China war es dann halt so, dass die Ausgaben der chinesischen Touristen im Ausland dann zugenommen haben.
Ja, spannend, vor allem, weil ja mal 1% hier, dann irgendwann mal vielleicht ein weiterer Prozent
Genau.
weiter rein, ne? Also da muss man das
Genau.
auch mal weiter beobachten, dann sehen. Jetzt mal mit 1%, okay, hat er sich ja da gut erklärt und ist ja auch nur fair enough, dass er auch sein privates Portfolio da entsprechend streut. Aber ja, wird interessant weiter zu beobachten,
Ganz
in welche
genau.
Richtung das geht, ne? Mit den beiden Freunden.
Man hat zumindest schon einmal den Fuß in der Tür, so sag mal
Genau,
so.
ja.
Ja, eine nicht so schöne Meldung, wie ich finde, gibt es jetzt aus Amerika und zwar Fred Siegel also hat alle Geschäfte geschlossen und auch E-Commerce-Läden. Es handelt sich dabei um die kultige Marke aus Los Angeles, die nach dem Tod des Gründers Fred Siegel vor 3 Jahren ja, an Jeff Lotman übergegangen ist, also an seine Markenlizenzagentur Global Icons. Und das begann ja schon 1961 mit dem ersten Geschäft in Los Angeles auf den Santa Monica Boulevard und hatte damals noch den Namen Pants America. Also ein paar Jahre später zog dann dieser Laden nach Melrose Avenue um. Und dann auch natürlich hat sich der Laden vergrößert und auch geheißen wie der Gründer, eben Fred Siegel. Einige Jahre später war das dann total ikonisch und auch in Filmen omnipräsent, diese mit Efeu bewachsene Boutique, und zwar Melrose, Beverly Hills 90210. Clueless in diesen Filmen war natürlich dieses Geschäft gezeigt. Wurde dann 2016 verkauft, hat dann ein paar Standortwechseln gegeben und etc. Und das Spannende von Fred Siegel war, er gilt als Pionier des Shop-in-Shop-Konzepts, wo eben mehrere Marken auf einer Fläche gezeigt werden. Und da waren auch Berühmtheiten wie Elvis Presley, Diana Ross, später auch Angelina Jolie, die seine Kunden waren. Und Markenvertreter von Juicy Couture, Earl Jeans und so weiter haben sich natürlich auch bei ihm in seinem Umfeld gesonnt. Es wurden dann in den frühen 2000er Jahren Läden eröffnet, auch expandiert. Gab es zum Beispiel in Tokio 2013 eine Eröffnung, in Taiwan und Korea 2021. Und man wollte aber auch noch in Europa 20 Geschäfte eröffnen. Dann kam halt die Pandemie. Und das war halt dann quasi der Todesstoß letztendlich. Es gibt aber noch ein weiteres, also eine weitere Linie, und zwar ist das die Fred Siegel Home Furnishings Boutique in Culver City. Die ist ja noch immer geöffnet. Und auch die Marke Fred Siegel ist im Besitz der Familie. Und da hofft man dann halt, dass in Zukunft neue Geschäfte eröffnet werden.
Ja, leider auch hier eine Ära geht zu Ende. Ich habe jetzt auch mal geschaut auf der Homepage, weil mir jetzt, sage ich mal, die Marke per se jetzt nicht irgendwelche Bilder in den Kopf gerufen hat, was jetzt den Style angeht. Ja, man sieht dann currently unavailable auf der Website von Ihnen. Dann kann man die E-Mail-Adresse eingeben und da steht, ja, get to know when we open. Und dann schreibt Forbes.com auch am 5. August, Fred Siegel Family pledged to revive brand after final LA Store closes. Also, die haben noch nicht ganz aufgegeben. Und jetzt mussten sie wahrscheinlich mal hier einen Cut machen. Sind wir gespannt, ob es dann nochmal ein Revival der Marke gibt.
Wir denken optimistisch und hoffen.
Genau. Gut. Und damit würde ich sagen, schauen wir in unsere nächste Kategorie.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja. Und hier geht es jetzt um eine Marke, die Heidi im Listindex letzte Woche an ganz erster Stelle erwähnt hatte, und zwar Loewe. Loewe eröffnet nämlich einen Wahnsinnsstore in Seoul, nachdem die auch nicht weniger als 8 Shop-in-Shops schon in führenden Kaufhäusern in ganz Seoul haben. War das jetzt der nächste logische Schritt, auch einen eigenen Flagship-Store aufzumachen. Wo? Und zwar, das ist im gehobenen Einkaufsviertel der Stadt, nämlich Gangnam. Und das neu eröffnete Casa Loewe, wie sie sich nennen, befindet sich in einem modernen Gebäude im belebten Apgujeongbuk. Was jetzt richtig ist, weiß ich nicht, aber ja, wenn ihr dort seid, werdet ihr es finden. Und grenzt an Boutiquen führender Marken an, wie zum Beispiel jetzt Loro Piana, Prada, Chilzanda, Deutschland Gabbana, Moncler und auch Gucci. Das bestehende Gebäude wurde von Jonathan Anderson, dem Kreativdirektor von Loewe, und dem hauseigenen Designteam in Madrid komplett neu gestaltet und verfügt nun über ja, eine ganz dezente Fassade, die mit in Spanien handgefertigten glasierten grünen Fliesen verkleidet wurde. Ja. Innen auf den 433 Quadratmeter großen Räumlichkeiten kehren die Fliesen dann auch in weiteren Blau-, Braun- und Grüntönen zurück, gepaart auch mit kühlen Betonflächen und warmen Materialien wie Eiche, Messing und Marmor. Also sicher mal schön, sich das anzuschauen. Ich liebe ja solche eye-catchy Fassaden. Ich finde das ja auch immer auf der PC Hofstraat ganz wunderbar, was da die Stores für schöne Fassaden machen. Letztens ja auch der Fendi Store, der da umgezogen ist und auch wieder mit solchen schönen Fliesen dann draußen arbeitet. Also ja, da kann man sich echt immer was abschauen, wenn solche großen Luxusmarken eröffnen und dann was Tolles auch fürs Auge kreieren, dass die Kunden dann natürlich auch gecatcht werden.
Ganz genau. Und da ist er in der Mitte, wenn man sich, ich bin jetzt nämlich auch gerade auf der Webseite, Eine Säule wurde verkleidet wie ein Baum. Da ist dann so eine Holzskulptur. Das schaut aus wie so ein Stamm von einem Baum. Und mit den Fliesen, mit so halb glossy und matt, und den Designermöbeln und den Teppichen an manchen Stellen. Also das gibt schon jetzt einen sehr exklusiven, aber auch sehr Wohlfühlmoment. Und auch die
Das.
Farbigkeit ist sehr gut gelungen. Und auch Kunst an den Wänden. Also das sieht man auch immer wieder vermehrt, dass eben diese Luxusbrands immer mehr Kunst im Geschäft quasi mit einbeziehen, was eine
Ja,
schöne Entwicklung ist.
definitiv nicht nur Ware, sondern
Genau.
eben auch Artwork sozusagen. Wobei
Genau,
deren
genau.
Ware natürlich sicherlich auch als Artwork bezeichnet wird, aber es ist eine schöne Kombination und kreiert dann ein eigenes Erlebnis, was nicht nur so auf Shoppen, Shoppen, Shoppen ausgerichtet ist, auch wenn das ultimative Ziel dann natürlich der Einkauf ist. Aber der Luxuskunde soll sich ja auch wohlfühlen.
Genau, Warendruck reduziert, Wohlfühl hinauf.
Genau. Kommen dann die guten Stücke aus den Lagern. Also, und wir reisen jetzt weiter. Nicht so luxuriös, aber eine Stadt in Auftrieb, und zwar Bershka, geht nach Mumbai. Die Marke von Inditex wird hier am 1. November den ersten Store eröffnen, und zwar im Einkaufszentrum Phoenix Palladium. Dies ist jetzt wirklich Bershkas Debüt in Indien. Weil Zara und Massimo Dutti wurden auch schon sehr erfolgreich eingeführt und nach dessen Erfolg hat sich dann Inditex gedacht, let's go further. Das Geschäft wird derzeit ausgebaut und soll dann die Aufmerksamkeit der jungen indischen Bevölkerung erregen, die auch fast 50% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Also wirklich hohes Potenzial. Der Einstieg von Bershka steht jetzt auch im Einklang mit dem Trend globaler Modemarken nach Indien zu drängen. Also wir haben ja auch öfters berichtet, wer jetzt nicht alles in Indien auch eröffnet. Und man sieht einfach, dass die Marken da das Potenzial auch erkennen. Das Einkaufszentrum Phoenix Palladium, in dem es auch eine Uniqlo-Filiale ergeben wird, eine neue, stellt Bershka in direkte Konkurrenz zu etablierten Marken wie H&M, Forever 21 und eben auch Uniqlo. Aber auch zu lokalen Marken, die auf die Jugend ausgerichtet sind, wie jetzt einen Justa von Reliance Retail und Sudio der Tata Group. Kennt man jetzt hierzulande nicht, aber sind wahrscheinlich, sag ich mal, vergleichbare Marken aus Indien. Der neueste Jahresbericht von Inditex skizziert eben auch die Pläne für die Einführung von Bershka und Zara Home in Indien in diesem Jahr. Und das Unternehmen überlegt auch die Einführung seiner Pull&Bear-Marke dann im nächsten Jahr, also 2025, um seine Investitionen in den wachsenden indischen Modesektor auch weiter zu festigen. Ja, die Erwartungen jetzt an die Leistung von Bershka sind hoch, weil ja, eben die Erfolgsbilanz von Zara in Indien auch sehr beeindruckend war.
Ja, und wenn man sich die Fotos anschaut, wie der Store dann ausschauen wird im Vergleich zu Loewe davor, ist es natürlich jetzt vom Eindruck ganz anders natürlich,
Ja.
weil es ist total industrial, das ist hell, natürlich anderer Warendruck, ganz klar. Da ist dieses Wohlfühlen, dieses Verweilen und dieses Dortbleiben jetzt nicht so im Vordergrund. Es ist alles recht clean, schaut aus ein bisschen so wie eine Industriehalle, würde ich einmal meinen. Ist natürlich
Ja.
andere Zielgruppe, andere Altersgruppe und aber sehr spannend, also doch sehr spannend und nicht klein, wie man sieht am Bild, also am Rendering.
Ja, Wahnsinn, ja. Ist echt einmal, ich war vor, keine Ahnung, 10 Jahren in Indien. Ist jetzt dann
Ja.
sicherlich ja nochmal ein anderer, ja, ein anderes Erlebnis, jetzt nochmal hinzureisen, wo, sag ich mal, auch diese ganzen Marken eröffnen und wie sich das Land auch entwickelt, ne? Und dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch anders kleidet, ne? Ist ja dann
Na
schon
klar.
sehr westlich in der Hinsicht.
Na klar. Aber wenn du dann nach Indien reist, Anna, dann bitte nur mit dem britischen Reisegepäck von Entler.
Ah, ja. Schau.
Toller Übergang, gell?
Ja.
Ja. Und diese britische Premium-Reisegebäckmarke hat jetzt nun in New York ihren ersten, ja, großen Schritt getan und einen Shop eröffnet. Und zwar in der Spring Street in New York City in Soho. Es ist die erste eigenständige Einzelhandelsfläche der Marke und die soll natürlich zukünftig auch als Pilotprojekt dienen. Adler will ja bis zum nächsten Jahr das physische Wachstum in Großbritannien und im Rest von Europa und auch in Australien anstreben und erweitern. In New York führt man die gesamte Kollektion von Reiseartikeln, aber auch es gibt modulare Plattformen, die verschoben werden können, einen Aktivierungsraum für Veranstaltungen. Es gibt natürlich einen VIP-Bereich für Termine, Kollektionsvorschauen und so weiter. Ja, das Geschäft hat auch den Ansatz der Marke und zeigt Produktinnovationen wie auch die Flüsterleisen, 360 Spinnerräder und die vollständig verkleidete, recycelte Innenverkleidung. Und ja, das ist eine besondere, interessante Entwicklung. Die umfasst auch Kollaborationen mit Gomi für Reisetechnologie, Soho Skin für Hautpflege, Grind für Kaffee, Hoxton Mini Press für Bücher. Also das wird dort alles angeboten. Es ist von der Ausstattung her Holzböen, helle Holzböen. Es wird übersichtlich präsentiert. Dazwischen gibt es eben diese genannten Produkte. Alles ein bisschen, was zusammenpasst zum Thema Reisen. Und natürlich der Star des Ladens ist die Icon Collection in den unterschiedlichen Farben, dem Antler Green und Moorland Pink und so weiter. Starten tut es ab $15 für einen Gepäcksanhänger im Geschäft. Ja, das Label hat nach eigenen Angaben eine signifikante Markttraktion mit dem profitablen zweistelligen Wachstum in Folge erreicht und hat es zu einer der schnellst wachsenden Marken in Großbritannien gemacht. Sieht natürlich auch in den USA eine riesige Chance für Marken- und Geschäftswachstum. Und die Geschäftsführerin von Adler, Christy Glenn, erklärte, sie sei mit klarem Auftrag in das Unternehmen eingetreten, weltweit zu expandieren. Ein strategischer Plan sei ein dreistelliges, man beachte Wachstum in den USA. Und ja, was sehr schön ist, ist, sie sehen also das stationäre Geschäft als die reinste Repräsentation der Marke. Und das ist natürlich auch wieder schön zu sehen, weil in Zeiten, wo jetzt auch in Wien und überall die Geschäftslokale zumachen und das Markensterben weitergeht, ist natürlich wichtig, dass man auch erkennt, dass natürlich der stationäre Handel wichtig ist und dass man seinen Fokus auch dorthin setzt und legt.
Ja, spannend. Ich kannte jetzt die Marke gar nicht und bin da jetzt mal auf die Website gegangen. Werde jetzt mal auf den Flughäfen natürlich vermehrt Ausschau halten. Ist ja dann immer so, wenn man dann wonach schaut, sieht man es ja dann die ganze Zeit. Die Cabin Luggages, sage ich mal, auch in einem fairen Preissegment, so um die 220 Euro, wenn die dann auch wirklich so ausgestattet sind. Ich bin ja ein Horizon-Fan, das ist ja diese Berliner Luggage-Marke.
Ja.
Die liegt aber preislich auch deutlich noch drüber. Also schaue ich mir jetzt mal an. Haben auch schöne Farben wirklich, ne? Was dann am Flughafen da so geht. Hoffentlich auch mal ein paar
Genau.
Pop-ups dann in unseren Territorien.
Wir halten die Augen offen.
Ja.
In jedem Fall. Die nächste Öffnung gab es in Schweden. Jetzt, wir von New York reisen wir nach Schweden in den hohen Norden. Und da hat in Stockholm Rains erster europäischer Concept Store für Taschen und Accessoires eröffnet. Und zwar in der pulsierenden Götgatan 42. In dieser Filiale werden also nicht nur die Taschen- und Accessoire-Kollektion, sondern auch natürlich die Bekleidung präsentiert. Rains ist ja bekannt für seit 2012, wo es gegründet wurde, ist diese Lifestyle-Marke ja bekannt für Oberbekleidung mit konzeptionellen, funktionalen Designansatz, mit einer eigenen Stoffidentität, mit beschichteten, wasserdichten Stoffen, in erster Linie auch natürlich für die Neuinterpretation des klassischen Gummiregenmantels. Und Reigns bringt eben seine neoskandinavische Ästhetik in Unisex-Kollektionen immer wieder ja, in neuen Ausfertigungen auf vier Kontinenten. Melbourne zum Beispiel, Australien, Shanghai, China, fünfmal sind sie in New York vertreten, 22 Mal in Europa, von Berlin, Hamburg, Kopenhagen, Den Haag, Amsterdam, Lille, Paris, Milano und so weiter. Was sehr spannend ist, war auf der Webseite auch, und da kann man sich jetzt anmelden für den Newsletter. Weil es gibt bald ganz neue 3D gedruckte Mules in limitierter Auflage. Das ist eine Capsule Collection von Reigns und Zellerfeld. Und ja, wenn man da Interesse hat, kann man sich natürlich eintragen und wird zuallererst informiert, bevor die anderen zuschlagen können, dass man diese begehrten Mules 3D gedruckt bekommt.
Wahnsinn, was die sich auch immer einfallen lassen. Bin ja auch ein Fan von Reigns, obwohl ich noch nichts habe, aber wenn jetzt dann wieder die Regensaison und der Herbst und Winter losgeht, werde ich mir da, glaube ich, auch mal so ein Regenjäckchen gönnen. Vor allem, wenn ich einmal in die Niederlande fliege. Da braucht man es öfter als in Wien.
Na klar, na klar. Aber in Wien wäre so ein Store auch ganz toll. Also es gibt einige freie Flächen. Also könnte man so ein, weil die Produkte sind wirklich schön. Also
Ja.
ich habe mir das auch angeschaut. Also da kann man schon was finden. Auch diese Gilets, diese leicht gewattierten und so weiter. Also hat schon was. Gibt es
Auf
auch bei
jeden
uns
Fall.
Einsatz.
Gibt es auch Einsatz, definitiv.
Ja, und eine Meldung habe ich noch in dieser Kategorie gefunden. Anna ist ja auch, hast du auch sehr gerne. Und zwar ist das Modella Mio. Das ist ja ein Unternehmen, sage ich mal, von zwei Münchnerinnen, die auf ihren Reisen in Portugal dann quasi irgendwann mal Feuer gefangen haben und auf die Idee gekommen sind, eigene Designs dort zu beauftragen und in Deutschland zu verkaufen. Modella Mio, ich habe mich schon immer gefragt, was der Name bedeutet. Und ja, Modell natürlich ist nicht so schwierig, dieser Roadtrip-Gedanke. Amio, von uns für euch, also schöner Markenname, weiß ich jetzt nun auch. Und das Ganze wird umweltfreundlich eben in Portugal produziert. Nun hat man total cool in meiner Geburtsstadt und Heimatstadt Graz, in der Innenstadt, in der Sporgasse, Anfang August einen Shop eröffnet, einen kleinen. Nachdem man ja sehr oft schon mit Pop-up-Stores in Graz vertreten war, gibt es jetzt einen ersten Shop. Und was ja auch sehr spannend ist, ist, sie machen immer Kooperationen mit Künstlern, mit jungen Künstlern. Ju Schnee zum Beispiel, die aufstrebende Künstlerin, ist ja auch aus Graz. Das passt ja auch ganz gut, diese gebogenen Vasen macht. Also, das ist immer sehr schön, wenn Gebrauchsgegenständen mit Designern, jungen Künstlern quasi zusammenarbeiten und kooperieren, weil da kommen dann ganz tolle Dinge heraus. Was inzwischen, also 2016 hat es dann das erste Geschäft in München gegeben. Inzwischen gibt es jetzt schon 30 Geschäfte mittlerweile in Österreich und Deutschland. Und auch vor kurzem wurde der zweite in Düsseldorf eröffnet.
Sehr
Also,
schön. Freut mich zu sehen, dass auch in Österreich die Expansion mit der Marke vorangeht und, sage ich mal, dann auch an starken Standorten dann sogar mehrere Geschäfte eröffnet werden. Sieht man, dass das auch nicht nur eine Inditex-Gruppe kann mit mehreren Flächen von einer Marke in einer Stadt, sondern auch kleinere. Wir
genau.
lieben es. Super, und damit würde ich sagen, schauen wir in unsere nächste Kategorie.
Retail Gossip.
Heidi, kennst du Bumble?
Nein.
Kennst du nicht? Ah, dann kläre ich dich mal auf. Bumble ist eine Dating-App. Im Vergleich aber zu Tinder ist es bei Bumble müssen die Frauen den ersten Schritt machen. Das heißt, wenn man, sag ich mal, so einen Match hat, abgesehen davon, dass da auch sehr viel mehr Infos dann über die Personen auch stehen, muss dann die Frau den ersten Schritt machen und den Mann dann anschreiben. Und dann nimmt es seinen Lauf. Jetzt anlässlich der Olympischen Spiele dieses Jahr in Paris eröffnet Bumble in Kooperation mit dem Good News Café seinen ersten Coffee Shop. Jetzt, wo, sage ich mal, so viele verschiedene Menschen ja auch zum Anlass der Olympischen Spiele in die französische Hauptstadt kommen. Ist jetzt das Café Bumble der ideale Ort, um seinen Match dann auch tatsächlich zu treffen? Und da konnte man dann vom Dienstag, nämlich den 23. Juli, jetzt noch bis 11. August, also schnell, schnell, im Good News Café in Saint-Germain-des-Prés, das von Bumble für diesen Anlass umgestaltete Café besuchen und dann in gemütlicher Atmosphäre dann da eben, ja, verschiedenste Getränke auch konsumieren. Es gibt einen eigenen Bumble Latte, einige süße Köstlichkeiten auch und ja, lustiger Ort, wenn man sich immer fragt, wo trifft man dann, sage ich mal, seinen Online-Date-Match, sich dann dort zu verabreden. Lustiges Brand-Activation, Marketing-Aktion, würde mich mal interessieren, wie viele Matches sich da wirklich getroffen haben oder ob dann die Leute, die vorbeigegangen sind, da eher einen Kaffee konsumiert haben.
Oh, schaut lustig aus, knallgelb. Also ich würde da vorne auf dem Bankerl sitzen, auf den knallgelben.
Ja.
Und einmal
Und die ersten
schauen.
Dates beobachten.
Ja, schauen, wer rein und raus geht und beobachten, du sagst es.
Genau. Ja, was man vielleicht sich davor noch hätte kaufen können, wenn man einen Hund hat, damit beim ersten Date auch gar nichts schief geht, ist ein Hundeparfum. Und zwar Dolce & Gabbana, ja, gibt jetzt ein Hundeparfum für 99 Euro raus. Mit diesem können Hausbesitzer ihre Vierbeiner mit dem exklusiven Duft Fefe verwöhnen. Der luxuriöse Hausduft wurde von einer renommierten Pariser Parfümeurin entwickelt, die bereits Düfte für prestigeträchtige Marken wie Balmain und Paco Rabanne kreiert hat. Na? Da kann man dann auch den Vierbeinern nicht mehr widerstehen und einem erfolgreichen ersten Date steht nichts mehr im Wege.
Aber süße Idee für alle Hundebesitzer, oder? Wenn man ein Geschenk braucht, schaut süß aus, das grüne Flakon mit dem roten Verschluss und dieser Pfote dann oben, also ganz witzig.
Wirklich, wirklich süß, ja. Ein
Ja.
lustiges Gadget, würde ich mal sagen. Und in
Ja.
diesem Sinne würde ich auch sagen, genießt den Sommer weiterhin. Happy Dating. Genießt einen Bumble Latte in Paris. Oder sonst auch ein kühles Getränk in der Sonne mit eurem Liebsten.
Happy Summer.
Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn unter eigenen beliebtesten Podcast-Plattformen. Bis in 2 Wochen.